Franz, du hättest jetzt das Wort, um deinen Vortrag zu machen und Interessantes über diesen Betrieb und über dieses Metier uns zu berichten.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für diese Möglichkeit. Ich denke, wenn man über Staatsfurt spricht, dann spricht man automatisch über das Fernsehen. Und wenn man über Fernsehen spricht, spricht man automatisch über Staatsfurt. Das ist so ganz einfach, weil wir, ich habe es eingangs gesagt, etwas produzieren, was in jedem Haushalt vorhanden war. Selten kam es vor, dass man ein ZT300 oder eine Abraumbagger zu Hause hatte, aber Fernsehen und Rundfunkgeräte, die gab es in jedem Haushalt. Wenn wir über Staatsfurt sprechen, dann muss man auch sagen, dieser Bezug zu Rundfunk und Fernsehen hat natürlich seine Ursachen, denn eigentlich ist das nur eine konsequente Entwicklung aus einer ganz anderen wirtschaftlichen Entwicklung, nämlich Staatsfurt ist eigentlich bekannt durch Salz. Und erst im Nachgang über 100 Jahre später durch die technische Entwicklung ist dann irgendwann mal Anfang der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts Rundfunktechnik entstanden. Das war für die Region eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Und wenn wir uns mal daran zurückerinnern, die Region Mitteldeutschland war mal das Innovationszentrum von ganz Deutschland. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Und gerade in diese Zeit fällt auch die Entwicklung der Rundfunktechnik. Anfang der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts kam dieses neue Medium auf. Und hier mit doch viel Engagement ist etwas entstanden, wo Staatsfurt bereits Anfang bzw. Mitte der 20er Jahre Elektronikgeschichte geschrieben hat. Das Medium Rundfunk war natürlich wie jedes Medium in den Anfängen mit viel Problemen behaftet, aber hier entstand 1928 ein Gerät, ein sogenanntes Superhit, das für die Rundfunktechnik ein einmaliges Ergebnis gebracht hat. Dieses Prinzip des Superhit- oder Duin-Empfängers hat von 28 bis heute immer noch die gleiche Bedeutung. Und das ist für Staatsfurt schon ganz bedeutend gewesen, zumal dadurch Staatsfurt zu seinem Namen gekommen ist. Diese Erkenntnis, aus einer Technik etwas Wirtschaftliches zu machen, das haben die großen Konzerne der damaligen Zeit einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollen und sind erst 36 dort eingestiegen, wo Staatsfurt 28 schon begonnen hat. Also das, denke ich, war schon eine recht interessante Entwicklung. Der Ursprung waren die Stadtwerke in Staatsfurt und als dann 36, 38 hier die wirtschaftliche Entwicklung sich so vollzogen hat, dass man ein neues Werk gebaut hat am Stadtrand von Staatsfurt. Und dieses Werk war im Prinzip der Ausgangspunkt dann für das, was 1960, und das ist so der Beginn eigentlich dieser Entwicklung von Staatsfurt, was der Ausgangspunkt gewesen ist. Ich kann davon ausgehen, dass wir 1960, das war ja die Zeit, wo in der DDR durch die Bildung der Kombinate die Wirtschaft organisiert werden sollte. Denn bis dahin gab es nach dem Krieg praktisch für alles einen Bedarf. Ich weiß nicht, wie viel Rundfunkgeräte herstellende Betriebe es gab. Ich muss auch sagen, es gab bereits fernsehherstellende Betriebe in Schönebeck, wer weiß das schon. Es gab fernsehherstellende Betriebe in Halle. Es gab in Berlin, Weißensee, auch einen Betrieb.
Stammradio. Stammradio.
Ja, Sternradio kam dann später, aber die Weißen See, ja, das glaube ich war doch auch schon Sternradio. So, das heißt, dieses ziemliche Durcheinander verlangte nach Ordnung. Damit wurde entschieden, Staatswort wird, obwohl sie als fernsehherstellender Betrieb erst 57 überhaupt eingestiegen sind, wir werden ab 1960 der Alleinhersteller von Fernsehgeräten. Ich bin am 1. September 1960 noch eingestellt worden unter dem Synonym Sternradio Staatswort. Am 1.1.61 hießen wir bereits VG Fernsehgerätewerke Staatswort, hatten einen Betriebsteil von Funkwerk Halle mit 1000 Mann übernommen, sodass wir also praktisch ab 1961 in dieser Funktion fungierten. Eigentlich war zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Voraussetzung, dass man sagen konnte, die Bedingungen sind da, dass wir als Alleinhersteller überhaupt eine Überlebenschance hatten. Was dann passierte, das war bewundernswert. Ein Grundmittelbestand von 25 Millionen 1960, der entwickelte sich bis 1990 auf 700 Millionen. Also das ist mal eine Größenordnung, wo man sich vorstellen kann, was alles in dieser kurzen Zeit dort an Investitionen getätigt worden ist. Zum Beispiel die große Halle 5 mit 50 mal 150 Metern entstand 1962, sodass dort eigentlich dann die Produktion beginnen konnte. Es wurde im Zeitraum 60 bis 70 ein Hochhaus gebaut für die Forschung und Entwicklung, ein Speisehaus. Also im Prinzip war das Fernsehgerätewerk eine einzige Baustelle. Die Zeit war auch reif, dass eine neue Technologie Einzug hielt. Bis dato hat man Fernsehgeräte und Rundfunkgeräte hergestellt, indem man jedes einzelne Bauteil mit dem Lötkolben noch löten musste. Ab 1960, 1961 gab es die ersten Leiterplatten. Das heißt also, mit der Rationalisierung der Produktion war dann natürlich auch die Möglichkeit, dass man die Geräte herstellen konnte mit größerer Effizienz. Dass die notwendigen Voraussetzungen für die Produktion fast ausschließlich in Eigeninitiative gebaut wurden, das ist etwas, was jeder von uns hier kennt. Jeder in seinem Bereich hat Ähnliches erlebt, was man nicht bekam, und selten bekam man das, was man brauchte, von einem anderen. Man musste es also selber bauen. Und das führte zu solch einer extremen Situation, dass wir, die wir ein Hersteller waren von Rundfunk und von Fernsehgeräten, wir hatten die Aufgabe, ein hochpräzises Maschinenbauprodukt herzustellen, einen Leiterplattenbestückungsautomaten. Also das war schon eine heftige Geschichte, die man sich kaum vorstellen konnte. Die Konsequenz, und 1979 durfte ich dann diese Aufgabe mit übernehmen und scheiterte an der Tatsache, dass für so eine Herstellung für den Koordinatentisch Präzisionsspindel benötigt wurden. Präzisionsspindeln gab es nur bei Carl Zeiss. Und mein Besuch bei Carl Zeiss dauerte 5 Minuten, denn auf die Frage, ob ich denn eine Bilanz hätte oder eine LVO hätte, konnte man natürlich nicht beantworten, sondern und war dann nach 5 Minuten wieder vor der Tür. Das war natürlich unzureichend, man hatte ja die Aufgabe zu erfüllen. Hier kam mir zur Hilfe, dass ich 1979 am ISW tätig gewesen bin. Der Hochpferdeherr Kotzioleck hat uns das Institut für Sozialismus. ISW, Institut für Sozialistische. Institut für Sozialistische.
Jedes Ministerium hat ein ISW, aber das in Ransdorf hieß ZSW, Zentrales Institut.
Ja, ich war auch im ISW, ja. Bei Kotzioleck. Ja.
Ja,
ja. Und dieser Herr Kotzioleck hat uns sicherlich viel Wissenswertes erzählt, aber viel wichtiger war die Leute, die man dort kennenlernte. Und mit diesen Leuten im Rücken konnte man dann viele Aufgaben lösen, die man anderweitig nicht lösen konnte. Denn der Betriebssektor von Kombinat Zeiss, den suchte ich auf und gab ihm zu verstehen, dass was ich brauche, nämlich für 10 Automaten Präzisionsschwindeln, und er doch sicherlich auch die Möglichkeit ins Auge fassen könnte, für seine Ferienobjekte Fernseher zu bekommen. Ja. Denn das war unser Tauschobjekt. Das waren so die Möglichkeiten, die man hatte. Und da, denke ich, hatten wir als Fernsehgerätewerk immer einen Stein im Brett, wo wir hinkamen. Das brauchte jeder. Es ging nicht ums Bezahlen, es ging ums Bekommen. Wir haben diese 10 Automaten gebaut, 2 für uns, 8 für andere. Das waren natürlich Lösungen als Insellösungen, die nicht so unbedingt effizient waren. Aber was blieb uns übrig? Wir haben es gemacht. Eine wichtige Entscheidung fiel 1966. Schwarz-Weiß-Geräte gab es in der Zwischenzeit, und es stand an in der BRD und auch bei uns der Beginn der Farbfernsehgeräteproduktion und der Sendung. 1966 wurde die Entscheidung gefällt zwischen dem ZWT, dem Zentrum für Wissenschaft und Technik, als den Entwickler von Farbfernsehgeräten und dem Betrieb, dass wir dieses Gerät entwickeln und überleiten. Das Besondere an diesem Gerät war, dass 1966 entschieden wurde, nicht wie bisher üblich auf der Grundlage von der Röhrentechnik, sondern es war das erste Gerät, das europaweit angedacht war für die Herstellung mit 100%ig bestückten Transistoren. Das war eine sehr abenteuerliche Aufgabenstellung, denn diese Transistorenentwicklung war zur damaligen Zeit überhaupt noch nicht so weit, dass wir davon ausgehen konnten, dass sie den Ansprüchen genügte. Es war im Wesentlichen die Germaniumtechnik noch vorrangig. Siliziumtechnik war erst auf dem Weg. Die Entwickler, zum 40. Jahrestag hatte ich die Entwickler in Stassfurt, und die haben dann als Zeitzeugen die Schwierigkeiten dargestellt, die notwendig waren zu lösen, damit wir auch dieses Gerät dann am 20. Jahrestag in die Fertigung überleiten konnten. Am 3. Oktober war nicht nur die ersten 1000 Geräte fertig, sondern es war auch die Einführung des zweiten Programms. Zum 20. Jahrestag gab es dann 3500 Fernsehgeräte. Das war das sehr Positive, aber das Ganze hatte natürlich auch einen großen Mangel, der dann republiksweit Wellen gezogen hat. Wir hatten diese Geräte entwickelt mit Röhren aus dem NSW-Import. Aus diversen Gründen haben wir dann Röhren aus der Sowjetunion bezogen und beziehen müssen. Es ging nicht um das System, das war aber die Unterschiede bestanden darin, dass die sowjetischen Freunde nicht realisierten, dass wir in der Anwendung andere Bedingungen hatten. Die Transistortechnik hatte eben eine andere Bedingung. Und sodass mein Freund Yuri Potjomkin in Moskau, im Moskauer Rennwerk, eben ganz große Schwierigkeiten hatte zu erkennen, dass er für uns eine besondere Qualität der virtuellen Entwicklung musste. Daraus entstand ein ziemlich großer Skandal im Bezirk Magdeburg. Denn nach RGB-Bedingungen war es ja so, dass man für ein Vierteljahr Zeit hatte, Reklamationen auszusprechen. Und dann ein Vierteljahr der Partner Zeit hatte, diese Reklamationen zu entscheiden, ob gut oder schlecht. So in einer verketteten Fließkartierung, wenn ein halbes Jahr lang Röhren anfallen, die also irgendwo gelagert werden müssen, dann ist der Skandal eben absehbar. Die lagen dann auf dem Hof und schorten zusammen. Und die Genossen von der Bezirksleitung und von der Kreisleitung, die fanden keine freundlichen Worte für uns, bis wir dann gemeinsam mit dem Partner in Moskau zu einer Wareneingangskontrolle kamen. Und ab diesem Zeitpunkt lief das dann. Das heißt also, wir haben mit diesem Gerät dann doch Geschichte geschrieben und ich glaube, das war eine große Leistung, die das Fernsehgerätewerk auch insgesamt vollbracht hat. Wir hatten zwischenzeitlich natürlich Bedingungen, wenn man mal bedenkt, um ein Farbfernsehgerät zur damaligen Zeit funktionsfähig zu gestalten, bedurfte es 60 Einstellvorgänge. Um ein vernünftiges Bild zu bekommen. Ich sage es gleich mal zu heute. Heute gibt es nur noch einen Einstellvorgang und dieser Vorgang ist auch noch automatisch. Das heißt also, daraus resultiert schon, dass in diesem Zeitraum von 1969 bis heute der Arbeitskräfteaufwand für die Herstellung von Fernsehgeräten dramatisch gesunken ist. Das hängt auch damit zusammen, dass die axialsymmetrischen Bauelemente so nach und nach mit modernen Bauelementen ersetzt wurden durch Chip-Bauelemente und diese Chip-Bauelemente, die konnte man schon dann gar nicht mehr von Hand bestücken. Diese Chip-Bauelemente, dazu bedurfte es Automaten, die natürlich nicht mehr aus dem sozialistischen Lager kamen, sondern die dann aus Japan oder aus England bezogen werden mussten. Und das war das, was ja auch Karl Nendl in seinem Buch, in seinen Erinnerungen schreibt. Es war natürlich eine sehr, sehr aufwendige Geschichte und man brauchte schon eine gewisse Bedeutung im nationalen Maßstab, um dort in die engere Wahl zu kommen. Aber wir waren ein Unternehmen, das als konsumgüterherstellender Betrieb ausschließlich und allein dafür konzipiert war. Nebenbei gesagt, Karl Nendl war es, der dieses sehr maßgeblich unterstützt hat und der uns dort geholfen hat. Denn sonst wären wir nicht zurande gekommen. In dem Zusammenhang, denke ich, haben wir doch eine gewaltige Leistung vollbracht. Es kam dann von 69 bis 79 die Phase, wo wir mit diesem Gerät den Markt bedient haben. 79 gab es eine Zäsur. Auf der 13. Bezirksdelegiertenkonferenz in Magdeburg trat Günter Mittag auf und fand für das Fernsehgerätewerk keine freundlichen Worte. Ich drücke es mal sehr vorsichtig aus. denn das Gerät entsprach nicht mehr dem internationalen Stand, das wussten wir. Aber es gab eine zentrale Doktrin, wissenschaftlich-technischer Höchststand mit SW-Mitteln und nicht mit NSW-Mitteln. Das wusste jeder von uns und deswegen gab es natürlich kaum die Möglichkeit, so ohne weiteres dieses Dogma zu durchbrechen. Vom Februar am 1. März wurde ich Betriebsdirektor und durfte dann am 3. auf der Leipziger Messe mir anhören, wie dämlich man ja so eigentlich ist, dass man es nicht geschafft hatte. Aber das war so üblich, man hat sich darüber gar nicht mehr aufgeregt. Das war eben so, das war so der Duktus untereinander und man musste damit leben. So, das dauerte dann ein ganzes halbes Jahr. Auf der Herbstmesse kam dann Ottfried Steger zu mir und sagte, du, was müssen wir tun, um eine moderne Gerätegeneration zu entwickeln? So, ich habe gesagt, ja, wir als Minister, was brauchen wir? Wir brauchen einen Bildhörer, wir brauchen das und das und das. Und gegen diesen Parteibeschluss entschied er, du fährst los und kaufst das ein, was notwendig ist, um eine moderne Gerätekonzeption, Gerätegeneration zu entwickeln. Du hast genau 9 Monate Zeit. Ja. Der schüchterne Hinweis, dass man in 9 Monaten sicherlich ein Kind zeugen kann, aber es schwierig ist, eine Gerätegeneration zu kreieren, galt nicht. Jedenfalls haben wir dann tatsächlich diese einmalige Chance. Man musste das so etwas natürlich auch als Chance sehen, denn wenn schon der Minister sich dort in die Bresche schmeißt und die Verantwortung auf sich nimmt, dann obliegt es natürlich den Entwicklern und uns, daraus etwas zu machen, was dieser Aufgabe entspricht. Ich sage es kurz und knapp, tatsächlich nach 9 Monaten und 14 Tagen war das Gerät fertig und ich hatte in Frankreich 120.000 Bildröhren von Thomson Brandt einkaufen dürfen. Damit standen wir im internationalen Maßstab auch gegenüber Westdeutschland absolut auf dem gleichen Niveau und haben dieses Gerät dann durch die Fertigung auch gebracht. Und es passierte genau das, was wir eigentlich immer wussten, wovon wir sprachen. Wissenschaftlich-technischer Höchststand ist, bedeutet Rationalisierung, Qualität, Zuverlässigkeit, all diese positiven Effekte. Und das konnte man dann auch beweisen. Und Ottfried Steger haben dann den Achim Witschers und mich am 29.12. eingeladen und er begrüßte uns mit der Bemerkung, eigentlich war ich mir im Klaren, dass ihr es nicht schafft. Aber dadurch, dass ihr es geschafft habt, konnte ich auch gegenüber Mittag sagen, und ich glaube, das hat ihn dann auch davor bewahrt, dass er einer Parteibestrafung entgangen ist und wir mit. Also damit haben wir ab 1979 haben wir dann praktisch dieses Gerät dann auch für den Export bereitstellen können. Es wird immer kolportiert, das Fernsehgerätewerk hat das meiste exportiert. Das stimmt nicht. Der Bedarf an Fernsehgeräten war so, dass wir mit unserer Kapazität nie ausreichend produzieren konnten, um überhaupt den Bevölkerungsbedarf zu befriedigen. Nun gab es die Möglichkeit, das fehlende Aufkommen durch Importe zu decken. Es gab Geräte in Polen, es gab in Tschechien, es gab in Ungarn, aber die DDR-Bürger, die wollten nicht diese Geräte haben, die wollten unsere Geräte haben. Und demzufolge gab es auch eine politische Begründung nach Möglichkeit, uns von allen anderen zusätzlichen Beauflagungen zu enthalten. Wir hatten auch diese Aufgabe, die DDR-Sorger mit unseren Geräten zu versorgen. Dass wir ungefähr 4-5% unserer Geräte in das NSW verkauft haben, das sollte uns noch auf die Füße fallen, weil wir ja diese Geräte nicht unter unserem Namen verkauft haben. Das heißt also, wie es in der DDR allgemein üblich war, sind die Handelsnamen diejenigen gewesen. Zum Beispiel gab es den Generalvertreter Bruns in Hamburg. Das heißt, alles, was wir an Fernsehgeräten nach Westdeutschland geschaufelt haben, das wurde unter Bruns Hamburg verkauft. Und keiner wusste, dass das eigentlich RFT Stassfurt war. So, und das sind natürlich Dinge, die dann später uns auch zusätzlich auf die Füße fallen sollten. Wir hatten in Stassfurt immerhin die Größenordnung von mit Halle 3.500 Beschäftigten. Und mit die 3.500 Beschäftigten produzierten im Jahr bis zu 550.000 Fernseher. Also es war schon eine Hausnummer, die und natürlich auch bedeuteten, dass wir ein Kombinat hatten, dass eine industrielle Warenproduktion nach IAP von 3,2 Milliarden aufwiesen. Und 2,2 Milliarden alleine davon war das Fernsehgerätewerk. Nun muss ich hier in diesem Kreis nicht sagen, wie Preise und Abrechnungen zustande kamen. Das war sicherlich allerorts ähnlich, aber das war so die Größenordnung. Und deswegen war das auch immer ganz lustig an jedem Monatsende. So am Nachmittag des letzten Tages klingelte dann das Telefon aus Berlin und es wurde dann gebeten, doch nochmal so 10 Millionen, weil das Ministerium Schwierigkeiten hatte mit der Planerfüllung, ob es dann nicht möglich wäre, nochmal 10 Millionen zusätzlich abzurechnen, so 5 Minuten vor dem der letzten, ja, jeder wusste, das war unzulässig, das war gesetzwidrig. So, und was haben wir gemacht? Wir haben abgerechnet und dann an den ersten Tagen, ja, da fehlte es eben nicht. Also das sind so Praktiken, die kennt, glaube ich, jeder. Also das war üblich und hat uns dann eigentlich auch nicht mehr aus dem Sattel gehoben. Sodass wir eigentlich mit diesem Leben ganz gut zurande gekommen sind. Ja, mit diesem Hintergrund wurde dann irgendwann mal die Zeit für uns knapp. Die Wende kam und mit der Wende ergaben sich natürlich jetzt plötzlich völlig neue Bedingungen. Die Situation änderte sich ja dadurch, dass mit einem Mal der Markt von Vladivostok bis Los Angeles der gleiche war. Und wir waren nun diejenigen, die auf dem westdeutschen Markt etwas anboten, was eigentlich keiner brauchte. Es gab genug davon. So, und hier kam jetzt noch dazu, dass wir, wie gesagt, gar keinen Marktanteil hatten. So, und damit ergaben sich ganz schnell große Schwierigkeiten. Das ist in den ersten Monaten 1990 noch dadurch überdeckt worden und übertüncht worden, dass es die Situation des transferablen Rubel gab. Ja. Also der transferable Rubel, ich weiß nicht, wer da noch davon betroffen war, aber mit dem transferablen Rubel ergaben sich enorme Möglichkeiten, Exporte insbesondere in die Sowjetunion zu tätigen, was manch einem und leider auch unserem damaligen Generaldirektor die Hoffnung bescherte, dass man vielleicht doch eine Chance fand. Das änderte sich schlagartig. Die Absätze sanken bereits 91 rapide. Die ersten großen Entlassungen fielen an. Es wurde dann versucht, mit Möglichkeiten nach Lösungen zu suchen. Aber wenn 2.500 in Stassfurt, die Tausende in Halle hatten wir ja schon abgeschrieben, denn diese 1.000 in Halle hatten eine spezielle Aufgabe. Die haben für das Fernsehgitterwerk die Tuner hergestellt. Etwas, was es international überhaupt nicht gab. Und nach der Wende waren die Tuner genau wie international üblich von Philips für uns bezogen worden. Und damit waren es 1.000 Beschäftigte plötzlich von einem Tag zum anderen nicht mehr einsetzbar. Das heißt, dies waren die ersten Opfer in Halle, die in Deutschland und 1991 dann von der Bildfläche verschwanden. Es wurde dann versucht, mit Maßnahmen ein Konzept zu entwickeln. Der damalige Generaldirektor wurde 1991 abgelöst. Und es kamen westdeutsche Vorstände, die ab 1991 dann die Geschicke in die Hand nahmen. Das erste für einen ständig sinkenden Personenkreis, Vorstände, 4 Stück an der Zahl, mit Westgehältern, die sich so um 1 Million bewegten. Das war schon heftig. Diese Herrschaften, die versuchten über ein Konzept, dieses Konzept lautete, über den Fachhandel Gesellschafter zu akquirieren. Das heißt also, man bot dem Fachhandel an, mit Gesellschaftsanteile vom Fernsehwerk zu erwerben, indem jeder 3.000 D-Mark einzahlte und so Mitgesellschafter wurde. Das waren natürlich Dinge, die, wenn man es genau nimmt, welcher Händler möchte schon für seinen Umsatz sich ausschließlich und allein auf ein Produkt konzentrieren. Also das, denke ich, war zwar ein gut gemeinter Wille, aber letztendlich nicht tragfähig. Sodass diese Geschichte dann doch anfing, immer weiter zu bröckeln. Und nach 4 Jahren verabschiedete sich dieses Gremium aus dem Fernsehgitterwerk und aus Stassfurt, nicht ohne nochmal sich ein Jahresgehalt als Abfindung zu geben. So, also auch Dinge, wo man sagt, es war üblich. Und das Pikante war, ich war zu dieser Zeit nicht mehr dabei. Das hatte etwas damit zu tun, dass ich oder andersrum, dass wir 1987 einen neuen Generaldirektor bekamen. Der Achim Witschers wurde abgelöst der neue Generaldirektor, und jetzt hoffe ich, Uwe, dass ich dir nicht weh tue, aber dieser neue Generaldirektor war ein ehemaliger stellvertretender Minister, der nun nicht so besonders fähig war, aber er war mal zuvor Betriebsdirektor von Elektromaschine Wernigerode und zwar gegen seinen Willen stellvertretender Minister. Und wenn wir zu ihm kamen nach Berlin, dann erzählte er uns eigentlich permanent, mit was für Deppen er da umzugehen hat, die also zu nichts in der Lage waren. Also es war eigentlich zu erwarten, dass das nicht gut ging. So, und er wurde dann hier der neue Generaldirektor. Er hatte noch andere Besonderheiten. Diese Besonderheiten bestanden darin, dass er die Betriebssektoren regelmäßig nachts um zwei zu Veranstaltungen in Stassfurt eingeladen hat und auch ansonsten den Standpunkt vertrat, wenn er neu anfängt, schmeißt er erstmal alle raus. Generaldirektor war raus. Der nächste, der auf der Abschlussliste stand, war ich. Das war bloß ein bisschen schwieriger, weil ich mit dem Betrieb ein anderes Verhältnis hatte. Ich war ein Bestandteil dieses Betriebes aus der Zeit seit 60. So, und das dauerte dann ein ganzes Jahr und dann durfte ich auch den Betrieb verlassen. Und das, was Uwe Trostl sagte, ich bekam dann die Aufgabe von unserer Kreisleitung, einen Betrieb zu sanieren, NSW-orientiert, und der also in extremer Schieflage da war. Einen Betrieb zu übernehmen, NSW-orientiert, der keinen NSW-Kunden hat, das alleine ist ja schon nicht besonders angenehme Geschichte. Und wenn dann auch noch die mangelhafte Produktion dazu kommt und miserable Qualität. Also ich glaube, man muss sich nicht unbedingt so etwas wünschen. Das Positive war, in den zwei Jahren von 88 bis 90 haben wir diesen Betrieb in die Reihe gekriegt. Ich will es nicht im Detail sagen, es war keine Heldentat. Es war einfach, dass wenn der Vortänzer nicht da ist, dann macht jeder im Betrieb, was er will, keiner, was er soll, und alle machen mit. Auch eine alte, bekannte Tatsache. So, und demzufolge hatten wir in dieser Zeit bis 90 einen ausgesprochen guten Stand im Bezirk Magdeburg. Das sollte uns noch sehr, sehr helfen, denn als die Wende kam mit meinem neuen Generaldirektor Rainer Kranig in Karl-Marx-Stadt, mit dem bin ich übereingekommen, dass wir am 1.4.1990 den VEB EGE gegründet haben. Das ist schon lustig, dass man am 1.4.1990 noch einen VEB gründet. Denn am 29.06. wurden wir ja alle GmbH. Ja? Aber diese Gründung als Betrieb, als VEB, hatte natürlich unschätzbare Vorteile. Ich war plötzlich allein verantwortlich, hatte keine Kombinatsleitung mehr über mir. Und das ist dann der Ausgangspunkt gewesen, wo wir uns dann ein paar Jahre später bei Dieter Knoch trafen. Er war dann der Hauptgeschäftsführer eines Unternehmens, zu dem ich dann zählte. Ja, diese Geschichte war dann natürlich recht ergebnisorientiert. Und ich hatte allerdings dann auch mit diesem Image im Rücken, das, was Uwe sagte, ich war Mitbegründer der Arbeitgeberverbände und war gleich vom ersten Tag an Mitglied im Vorstand. Und diese Zeit war ja eine ausgesprochen wilde Zeit. Ich meine, die Magdeburger kennen das, was sich da abgespielt hat. Das war eine geifernde Masse. Und der erste Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes war ja Klaus Oberländer. Ja. Klaus Oberländer war der Generaldirektor von SCET und diese von der Gewerkschaft aufgehetzte Meute, der ging es ja gar nicht um das Lösen von Problemen. Diesen Leuten ging es darum, einfach die Person Oberländer zu zerstören. Und Oberländer hat ja dann auch das Handtuch geworfen. Der zweite, der es dann wurde, war der von SKL, der Generaldirektor von SKL. So, und mit dem passierte das Gleiche. Auch dort ist die Belegschaft im Prinzip angetreten, um die Person zu zerstören. So, und als er mir dann den Vorsitz des Unternehmerverbandes übertrug, hat er den Satz geprägt: Das ist eine Tätigkeit, die ich eigentlich meinem ärgsten Feind nicht wünsche. Und nun passierte etwas Interessantes. Mit mir konnte keiner etwas anfangen. Ich war kein Generaldirektor eines großen Magdeburger Betriebes. Es war keine Meute aus meinem Betrieb, die dem Geschäftsführer nach der Existenz trachtete. Das heißt also, diese Auseinandersetzung, die ist plötzlich ausgeblieben. Man hat mich in Ruhe gelassen. Und damit auch die Arbeit im Unternehmerverband überhaupt erst möglich gemacht. Das änderte sich 1993, als wir den Tarifvertrag gekündigt haben, den Flächentarifvertrag gekündigt haben. Da wurde es dann auch brenzlig. Mein Gesprächspartner war der Herr Peters aus Hannover. Und mit den Auseinandersetzungen, Da war wirklich die Hölle los. Jeder kennt die Auseinandersetzungen auf der Bezirksparteischule in Magdeburg, wo sich dann alle trafen. Und das ging so weit, dass ich als als Repräsentant der Unternehmer die Hauptlast bekam, um die Ohren gehauen bekam. Das ging so weit, dass sie tatsächlich ins Werk nach Egeln kam und bis zur physischen Bedrohung, das muss man sich mal vorstellen, 93, 94, also das war schon schlimm. Was blieb uns übrig? Wir haben diese Auseinandersetzung geführt und wir haben im Prinzip dann auch dafür gesorgt, dass wir uns nicht verbogen haben. Nun war das für uns natürlich ein bisschen günstiger. Man konnte der Belegschaft sagen, was wollt ihr? Wollt ihr das haben, was euch die Gewerkschaft verspricht? Etwas versprechen ist einfach. Ja, aber nicht zu sagen, wo es herkommt, ist schon etwas schwieriger. So, und die Belegschaft hier unseres Unternehmens, und das kennt der Dieter Knoch ja noch, jedenfalls die beschlossen 1993, die Gewerkschaft darf den Betrieb nicht mehr betreten. Und das war natürlich für die damaligen Verhältnisse ein Affront und war, glaube ich, auch einmalig, aber hat uns dazu eigentlich in die Lage versetzt, dass wir bis zum Ende von Dieter Knoch eigentlich von Gewerkschaft verschont geblieben sind. Ja, die Betriebe, die Gewerkschaft musste um uns einen großen Bogen machen und wir konnten unserer Arbeit nachkommen. Dann gab es noch eine Besonderheit, die drei Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen waren ostdeutsch geführte Unternehmerverbände. Das heißt also, was macht man denn, wenn man setzt sich zusammen? Zum Beispiel war der thüringische Arbeitgeberpräsident Walter Boczatzki, der Chef von Multicar, so, also ein anerkannter Geschäftsführer, ein anerkanntes Unternehmen. So, und naja, wir haben uns dann zusammengesetzt und haben irgendwann haben wir ja mal im Parteilehrjahr was gelernt. Das heißt, Einigkeit macht stark. So, und mit dieser Vorstellung sind wir dann zum Dr. Stumpfe, dem Chef von Gesamtmetall Deutschland, und haben gesagt, Dr. Stumpfe, wir möchten Ostmetall gründen. Der ist fast vom Glauben gefallen und sagte, also das kann er überhaupt nicht akzeptieren, dass nun auch noch die Ostdeutschen sich anfangen zu separieren. Aber es ging nicht um Separieren, es ging um das Auftreten von uns im deutschen Maßstab. Wir waren praktisch in der ganzen Hierarchie die Kleinsten von hinten, wir hatten nichts zu sagen. So, aber als Ostmetall waren wir praktisch die Vertreter der Stimme von den drei ostdeutschen Ländern. Und das hat sich dann sehr gut bemerkbar gemacht. Und wir wurden dann auch im Gesamtmetall, wurden wir als Ostmetall zur Kenntnis genommen und haben dort eigentlich eine recht gute Arbeit leisten können. Es war ganz lustig natürlich. Ich glaube, das war zu deiner Zeit noch, als wir in Magdeburg die Jahresversammlung aller Verbände, das waren ja 16 Verbände, so, und nun kamen die natürlich auch mit ihren Frauen und wir mit unseren Frauen, und die erste Frage von den Frauen der Präsidenten, sind sie auch mit dem eigenen Jet gekommen? Ja. Was wir dann natürlich in der Regel immer verneinen mussten, denn wir hatten die Möglichkeit nicht. Und auch ansonsten die Verwunderung, dass unsere Frauen alle gearbeitet haben. So, das war auch etwas, was man da so nicht richtig zur Kenntnis nehmen wollte. Nun kam noch die Frau des Dresdner Arbeitgeberpräsidenten, die wurde gefragt, und arbeiten Sie auch? Nein, ich bin arbeitslos. Sie sind arbeitslos? Ja, ja, und kriegen Sie auch Geld? Ich sage, ja, sagt sie, 400 D-Mark. In der Woche? Nee, im Monat. Ja, also es waren Welten, die dort aufeinander stießen. Ich muss sagen, die Präsidenten selber, die waren absolut seriös, und dort hatten wir auch die große Unterstützung. Aber es waren eben unterschiedliche Welten, denn die Damen der westdeutschen Präsidenten hat nicht eine gearbeitet, aber alle waren sehr sozial tätig. Das war eben deren Bereich, und insofern haben wir da recht gute Zusammenarbeit gemacht, und diese Tätigkeit habe ich dann bis 2000, und 2000, als ich dann in die Rente gegangen bin, ist der Betrieb dann auch verkauft worden, und ich habe meine Ehrenamtsfunktionen alle aufgegeben, und sodass ich eigentlich sagen muss, dass wir doch für die Unternehmen in der ehemaligen DDR, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen versucht haben, das Maximale rauszuholen. Es ist häufig nicht das geworden, was wir uns vorgestellt haben, aber ein Effekt, denke ich, den haben wir ganz eindeutig verzeichnen können. In diesen 10 Jahren der Auseinandersetzung, wir hatten ja nichts zu verlieren. Das heißt also, die ostdeutschen Betriebe, die kämpften ja permanent ums Überleben. Und demzufolge konnte man dort auch sicher sein, man hat keine Zugeständnisse gemacht. Und die doch im Laufe der 10 Jahre sich deutlich veränderte Haltung der Gewerkschaft war letztendlich auch der Tatsache zuzuschreiben, dass wir in dieser Zeit doch recht prinzipiell und recht grundsätzlich versucht haben, die Interessen der Unternehmen zu vertreten. Und ich glaube, das ist bis heute so. Nebenbei gesagt, dieser Betrieb, von dem ich sprach, wo wir mal Gesellschafter waren, der ist heute Marktführer, Investor in Gesamtdeutschland, macht etwas ganz anderes. Aber das ist eben die Kunst. Man sollte nicht das machen, was andere genauso gut können oder was andere besser können. Man muss das machen, was man besser kann als andere und wo man Perspektive hat. Und das ist sicherlich eine ganz wesentliche Erkenntnis. Leichter gesagt als getan, das ist ganz, ganz schwierig. Was ist aus einigen Betrieben geworden? Das Fernsehwerk ist ja praktisch heute nicht mehr Existenz. Aber es gibt ehemalige Kooperationsbetriebe, zum Beispiel in Ermsleben. Das ist ein Unternehmen, das heute 450 Beschäftigte hat. Ein Unternehmen, das sogar in Entwicklung von geheimen Dingen tätig ist. In Straßburg gibt es ein Unternehmen, das mit leiderweiten Beschickung etwas zu tun hat, 165 Beschäftigte. In Querfurt ein Unternehmen aus der ehemaligen Fernsehgeräte-Werke. Branche auch 165 Beschäftigte. Das heißt also, wer den Mut gehabt hat, sich zu engagieren, bei allen Risiken, denn Mut ist ja schön, aber das Risiko war natürlich für alle, die sich in diese Richtung bewegten, war natürlich enorm und vielen ist es nicht. Das hatte mit Fähigkeit oder mit Unfähigkeit nicht immer etwas zu tun, sondern hat einfach damit zu tun, dass die gesamte Gesellschaft, und das muss man auch in aller Deutlichkeit sagen, nicht geneigt war, diesen Bestrebungen der ostdeutschen ehemaligen Betriebe große Unterstützung zu geben für die eigene Existenz und Sicherung der eigenen Entwicklung. Politisch gab es keinerlei Hilfestellungen, denn bis 1994 war Treuhands Aufgabe, die DDR-Wirtschaft abzuwickeln. Und wer es bis dahin nicht geschafft hat, der wusste eben. Und du kennst ja hier diese Geschichte mit Kühlschrank und Waschmaschine, wo der. Huron, wo der 1991 der Privatisierungsdirektor der Treuhand, der Herr Lang, achtkantig rausgeflogen ist, weil er Telto für eine Mark verschabelt hat und damals schon 50 Millionen wert gewesen ist. Und der engagierte sich dann bei Huron und hat dann diesen Rest auch noch verschabelt und er wollte uns immer noch dazu haben, also wir haben uns dagegen gewehrt. Also es war abenteuerlich, was sich auf dem Gebiet der Auseinandersetzung abgespielt hat. Also, aber das sind Dinge, die wir hautnah erlebt haben und ich denke, wir sind alle so eine Alterskategorie. Wir sind Zeitzeugen und haben allesamt versucht, das Beste daraus zu machen. Mal etwas mehr, mal etwas weniger Erfolg. Aber ich glaube, alle durch die Bank kann man sagen, wir können auf das, was wir geleistet haben, stolz sein. Und das lassen wir uns auch von keinem nehmen. Ich bedanke mich. So, ja.